herzlich willkommen bei Tee in der vierten Dimension, dem Podcast über Fantasien, Dystopien und was die Zukunft sonst noch so bringt. Heute sprechen wir passend zur Weihnachtszeit über die Zukunft von Konsum, Besitz und Reichtum. Und hier in Flensburg sind mit dabei Laura.
Hi.
Philipp.
Hallo.
Und ich, Svenja. Ich freue mich total, dass wir heute in Flensburg sitzen, hier gemütlich in meinem Zimmer. Draußen regnet's und wir trinken Zitronengrastee. Und jetzt zum Einstieg interessiert mich total, was ist eigentlich für euch Reichtum? Ist das Geld oder vielleicht was ganz anderes? Wie seht ihr das?
Also ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, ne? Also es gibt so eine Seite in mir, die will sagen, ach ja, Geld ist mir gar nicht so wichtig. Und es gibt auch wichtigere Dinge im Leben, ne? Gesundheit, die richtigen Menschen in seinem Leben zu haben, die man irgendwie liebt und die einen auch lieben hoffentlich. Aber ich glaube schon, dass zu wenig Geld haben schon auch ultra ätzend ist und dass das einen auch sozusagen von einem Glücksgefühl abhalten kann, wenn man die ganze Zeit unter Druck steht und sich fragt, okay, wie kann ich jetzt meine Miete bezahlen, wenn man Kinder hat, kann ich denen das ermöglichen, irgendwie zum Instrumentalunterricht zu gehen oder muss ich sagen, nee, das können wir uns nicht leisten. Also die Frage ist halt, was ist genug, ne? Was für ein Standard ist das? Deshalb, also ich will schon sagen, klar, Erlebnisse sind mir total wichtig und das ist, glaube ich, auch ein Teil meines Lebens, wo ich mich sehr reich fühle, dass ich das Privileg habe, zum Beispiel zu reisen oder Freunde in verschiedenen Orten zu haben, die ich besuchen darf. Und das ist ja so ein bisschen eher was immateriell, also eher nicht immateriell, aber eher ein Erlebnis. Aber trotzdem, ich glaube, wünsche ich mir für meine Zukunft schon auch irgendwie mir keine großen Sorgen machen zu müssen und zu wissen, hier irgendwie habe ich mein Zuhause und ich kann mir es auch leisten, irgendwie vielleicht einmal im Jahr in Urlaub zu fahren oder mal zu dieser Konferenz zu gehen, um mich weiterzubilden und vielleicht ein neues Hobby zu verfolgen. Das fände ich schon dann doch auch irgendwie diese materiellen Sachen, die dann Teil von meiner Definition vielleicht sind. Aber wie ist es denn bei dir, Philipp?
Oh, das ist echt eine schwere Frage. Also ich bin da ganz bei dir im Großen und Ganzen. Für mich erlebe ich gerade so diesen krassen Wandel. Man sagt das ja ziemlich oft, dass man in studentischen Zeiten sehr viel Zeit hat und dafür nicht so viel Geld. Und wenn man dann arbeitet, ist es genau andersrum. Und da finde ich mich gerade eigentlich ganz gut wieder, weil ich das Gefühl habe, okay, finanziell fehlt es mir jetzt an nichts. Also ich bin jetzt ja kein Millionär, aber ich habe ja mehr als genug Geld, um für mich zu sorgen und auch um für meine Zukunft sorgen zu können, so ein bisschen zumindest, und kann mir auch gelegentlich was leisten. Aber was nützt das, wenn ich überhaupt keine Zeit habe, das zu genießen? Oder was nützt es auch, wenn ich nicht genug freie Zeit habe, um meinen Interessen nachzugehen oder mich an Privatprojekten auszuleben, so wie ich das eigentlich gerne machen würde und wie ich das ja auch als Student sehr genossen habe? Und da ist für mich so ein bisschen der Reichtumsfaktor. Also ich finde, die Frage bei Reichtum ist immer, reich woran? Weil man kann natürlich, also Länder können sehr reich an Mineralvorkommen sein oder Öl oder landschaftlich sehr reich sein, dass sie da eine große Diversität an Landschaften haben, die einfach sehr eindrucksvoll oder sehenswert sind. Und bei Menschen funktioniert es ja ganz genauso. Also Menschen können sehr reich sein von einem finanziellen Aspekt her. Menschen können sehr reich sein an Zeit oder Menschen können auch einfach sehr reich sein an Kreativität, an Einfallsreichtum oder an Liebe.
Ja.
Wie geht's dir damit, Svenja?
Ich finde ganz wichtig, dass wir einmal so unsere eigene Sprechposition mit reflektieren. Also gerade bei so einem Thema wie Reichtum, ohne dass ich jetzt eure ganze Lebensgeschichte kenne, aber wir sind halt alle weiß und alle irgendwie in einem akademischen Kontext zumindest eine Zeit lang unterwegs gewesen. Und das bedeutet natürlich, dass wir schon einen ganz anderen Zugang zu Geld und zu vielleicht auch eine ganz andere Einstellung zu Reichtum haben als weite Teile der Weltbevölkerung sonst. Hier meldet sich einmal Svenja aus der Zukunft. Und zwar möchte ich mich entschuldigen, denn ich habe zwar alle in unserer Runde als weiß gelesen, aber es sind gar nicht alle weiß und es wäre falsch, das einfach so unkommentiert im Raum stehen zu lassen. Das war's schon von mir, jetzt geht's weiter mit der Folge. Und ansonsten finde ich, hast du ganz spannend beschrieben, was ich als abnehmenden Grenznutzen irgendwie beschreiben würde.
Oh, kannst du das bitte erklären?
Das heißt, wenn man quasi kein Geld hat und dann Geld bekommt, dann hat das natürlich einen Einfluss auf deine Lebensqualität, aber irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo einfach das nicht mehr gleich stark ansteigt. Also, ja.
Also, du meinst, ich bekomme zwar mehr Geld immer noch, genau. Aber es hat nicht mehr den gleichen Bonus oder es hat nicht mehr diesen gleichen Wohlfühleffekt, oder dass ich denke, oh wow, jetzt habe ich plötzlich ein viel besseres Leben. Also die Qualität steigt nicht gleichmäßig oder proportional zum Geldanstieg zum Beispiel.
Ja. Sondern das ist so eine Kurve, die einfach irgendwann, wo dir das Wachstum immer geringer wird, wenn man eine gewisse Schwelle erreicht hat. Das finde ich ganz spannend.
Aber von dem Empfinden her oder vom tatsächlichen Geldwert, das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Ach so, vom Empfinden her, also was du selber empfindest, was das für einen Einfluss auf deine Lebensqualität hat.
Ja, gibt es nicht irgendwie, das ist immer so schlimm, wenn Leute sagen, ich kenne da eine Studie. Aber ich glaube, mal gehört zu haben, dass ab einem Einkommen von 70.000 im Jahr, also brutto schätze ich, dass keinen Einfluss mehr auf das Glücksempfinden oder Zufriedenheitsempfinden im eigenen Leben ausmacht, wenn man dann noch on top mehr verdient. Also um sozusagen, dass mehr Geld nicht immer glücklicher macht, sondern dass es halt eine Grenze gibt, wo man gut ein gutes Leben mitführen kann sozusagen und dass sich mehr Geld dann nicht unbedingt in mehr emotionalem Wert sozusagen niederschlägt.
Das kann man auch sehr schön sehen bei Menschen, die im Lotto gewonnen haben. Am Anfang führt das dazu, dass sie sehr viel glücklicher sind, weil sie auf einmal viel mehr Geld haben. Man aber davon ausgeht oder sehen kann, dass sich das nach einer gewissen Zeit einfach wieder an das Level vorher quasi angleicht. Also dass dieser Nutzen fürs Wohlbefinden im Prinzip nicht die ganze Zeit gegeben ist.
Das finde ich total abgefahren. Also ich bin ja gerade sozusagen im Berufseinstieg. Ne? Also ich bin jetzt mit dem Studium fertig, arbeite in meinem ersten richtigen, also nicht meinem ersten richtigen Job, aber meinem ersten Vollzeitjob, wo ich festangestellt bin. Also nicht irgendwie eine Werkstudententätigkeit oder ein Praktikum, wo man zwar vielleicht in den Semesterferien auch mal Vollzeit arbeitet, sondern halt so, okay, das ist es jetzt so. Also einmal, es gibt kein Kindergeld mehr. Es gibt sozusagen ein bisschen weniger Sicherheitsnetz. Und das ist jetzt so mein Leben. 9 to 5 oder auch länger. Genau. Und ich habe das Gefühl, gerade jetzt in dieser Berufseinstiegszeit, wo auch ganz viele in meinem Umfeld ja jetzt auch fertig sind mit dem Studium, geht es plötzlich auch ganz viel um Geld. Also wer verdient wie viel, wer verdient mehr, wer bekommt da noch eine Bonuszahlung, wer ist irgendwie in Anführungszeichen zu niedrig eingestiegen und verkauft sich irgendwie unter Wert. Das ist ja in dem Sinne eine Lebenszeittransaktion gegen das Geld, was man dann als Angestellte oder Angestellter bekommt. Und das finde ich so krass, weil das, klar war das früher schon ein bisschen ein Thema mit Werkstudentenjobs oder so, aber da war das mehr so ein sich gegenseitig unter die Arme greifen und sagen, hier, da und da bekommt man so und so viel, vielleicht das ist ja gut für dich zu wissen. Und jetzt kommt mir das ein bisschen wie so ein Wettbewerb vor. Also wer verdient irgendwie mehr und wer ist irgendwie da am zielstrebigsten dabei und wer verhandelt am besten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass also so in diesem Kreis auch das Thema Geld und Gehalt eine viel, viel größere Rolle spielt als früher. Und das obwohl, ne, wie du gerade gesagt hast, mehr Geld nicht unbedingt mehr, also glücklicher macht.
Naja, auf lange Sicht kann es natürlich schon eine gewisse Unabhängigkeit dir geben. Also auf der einen Seite macht man sich natürlich abhängig vom Geld, aber eben weil Geld als universelles Tauschmittel bei uns verwendet wird, kann es dir natürlich ermöglichen, auf lange Sicht irgendwann mal zu sagen, okay, ich bin jetzt frei von dem Zwang, arbeiten zu müssen, sondern ich mache nur noch die Arbeit, die ich möchte und kann auch so ganz gut leben.
Wobei ich mich da frage, ob das nicht auch ein bisschen so eine, sagen wir mal, Utopie vom Kapitalismus ist. Wenn du hart genug arbeitest, dann hast du irgendwann so viel Geld, dass du nicht mehr arbeiten musst. Und tatsächlich ist es ja so, dass vor allen Dingen die nicht arbeiten müssen, die zum Beispiel über Erbschaft, Besitz, Immobilien und so weiter und so fort sowieso schon in eine Gesellschaft reingeboren werden, wo sie im Prinzip von Geburt an genug finanzielle Mittel haben. Und wir als, ich sag jetzt mal, normale arbeitende Bevölkerung werden so ein bisschen so hingehalten mit dem, naja, wenn du hart genug arbeitest dein ganzes Leben lang, dann kommst du vielleicht irgendwann auch mal in so eine finanzielle Sicherheit rein. Also das darf man ja nicht unterschätzen, dass da auch nochmal so einen krassen Unterschied quasi zwischen Menschen gibt, die einfach aus einem finanziellen Hintergrund kommen, wo irgendwie Sicherheit da ist und welche, die das nicht haben. Also Besitz macht einfach einen super Unterschied noch.
Da gibt es auch eine schöne Anekdote, ich glaube von Heinrich Böll. Mit dem Fischer.
Welche meinst du denn? Magst du es kurz erzählen?
Ja, natürlich. Also die Anekdote handelt davon, ich glaube, es ist in Portugal. da ist ein Fischer und hat seine Fische für den Tag gefangen. Und da kommt aber ein Tourist, sagen wir klischeeweise aus Amerika, und fragt den Fischer, was er denn macht. Und er sagt, naja, ich habe jetzt heute meine Fische gefangen für heute. Meine Familie ist mit Essen versorgt. Jetzt gehe ich nach Hause und entspanne. Und dann sagt er, ja, aber das sind doch noch viel mehr Fische, die du jetzt fangen könntest. Warum fängst du denn nicht einfach schon welche für morgen? Oder warum machst du das, ziehst du das nicht alles viel größer auf und arbeitest härter und könntest die Fische an andere Leute verkaufen, könntest Geld verdienen, müsstest irgendwann gar nicht mehr selber fischen, weil du könntest Leute bezahlen, die für dich fischen, und sie geben dir dann so einen Obolus dafür, dass du ihnen Materialien zur Verfügung stellst und die Fische vertreibst. Warum ziehst du das alles nicht viel größer auf? Da könntest du eines Tages, bräuchtest du gar keine Fische mehr fangen, du bräuchtest nicht mehr arbeiten. Und dann sagt der Fischer zu ihm, naja, muss ich ja jetzt auch schon nicht mehr, ich kann jetzt einfach nach Hause gehen. Ich glaube, es heißt, glaube ich, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral heißt es, glaube ich.
Wir suchen das nochmal raus und verlinken euch das in den Shownotes, wenn wir es finden,
ja,
zum Nachlesen irgendwie.
Ja, unbedingt. Und was dabei halt auch mit reinspielt, ist, was ist sozusagen der Startpunkt? Und das haben wir ja bei Besitztümern genauso, Du hast es auch gerade schon bei Erbe angesprochen. Oder wie du auch vorhin ganz am Anfang schon erwähnt hast, dass wir ja durch unsere Herkunft eh schon privilegiert sind, weil wir, warum auch immer, durch unsere Hautfarbe zum Beispiel gewisse Privilegien genießen oder weil wir eben studiert haben, uns da ein sehr großer Zugang ermöglicht wurde zu Bildungsangeboten, die wir, wenn wir nicht studiert hätten, gar nicht hätten wahrnehmen können, und das alles für umsonst. Also nicht für umsonst, kostenfrei.
Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie wir uns gerade selber so zu Geld und Besitz positionieren, und mich würde total interessieren, wie denkt ihr, verändert sich das in der Zukunft? Also nicht nur bei euch persönlich, sondern auch so gesamtgesellschaftlich.
In den nächsten 30 Jahren.
In den nächsten 30 Jahren zum Beispiel, ja, das ist gar nicht so lang. Da sind wir alle wahrscheinlich immer noch in der Arbeitswelt.
Und vielleicht auch noch am Leben.
Hoffentlich.
Okay, richtig dark. Ich finde, das ist ist eine herausfordernde Frage, weil die Frage ist ja auch, wie sieht denn unser Leben oder als Gesellschaft in 2050 aus? Also wie stellt ihr euch das denn vor, das Leben in 2050?
Also wenn ich jetzt aktuelle Trends mal projizieren würde auf in 30 Jahren, dann ist ja momentan aus wirtschaftlicher Sicht, gibt es diesen ganzen Sharing-Sektor. Früher hätte man einfach Mieten gesagt. Den gibt es, also der hat sich ja ausgeweitet. Früher hat man eben einfach nur Grundstücke gemietet. Dann hat man sich vielleicht mal ein Fahrrad gemietet oder ein Boot, wenn man irgendwo mal kurz hinfahren wollte, in Urlaub oder so. Oder einen Mietwagen hat man gemietet. Und es hat sich ja jetzt mittlerweile ausgeweitet auf so ziemlich alles. Also man kann heutzutage doch fast alles mieten oder sharen, wie man neudeutsch sagen würde. Die Frage ist, geht es noch weiter dahin, dass man immer mehr erkennt, okay, einen Großteil der Dinge brauche ich eigentlich gar nicht persönlich zu besitzen. Und dafür gibt es ja auch Konzepte, die auf, naja, ich sag mal lieber ohne Geldbasis funktionieren. Also zum Beispiel solche Leihläden, wo man einfach eine Mitgliedschaft hat und kann dafür alles in diesem Leihgeschäft benutzen. Oder geht es sogar eher wieder dahin, dass die Leute sagen, naja, klar, kann ich machen, aber wenn ich das finanziell durchrechne, und das ist ja unser universelles Tauschmittel in dem Sinne und damit ja auch ein Referenzwert für uns, stelle ich fest, okay, eigentlich gebe ich viel mehr Geld aus, wenn ich leihe. Also, und dann ist halt auch immer die Frage, wo kehrt sich das um? Also ab wann ist der Nutzen für Individuen so groß, dass es sich lohnt zu leihen, und wann ist dann eigentlich der Besitz das lukrativere Angebot. Auch wenn man bedenkt, dass man ja Sachen, die man besitzt, dann gegebenenfalls wieder verkaufen kann. Und wenn man Sachen gebraucht kauft, vielleicht sogar zum gleichen Preis wieder verkaufen kann, dann hat man es für 0 Euro gemietet. Also das sind ja, das muss man da ja irgendwie mit reinbeziehen. Und ich kann ehrlich gesagt noch nicht so richtig absehen, wohin die Reise da gehen wird. Aus ökologischer Sicht fände ich es total sinnvoll, wenn mehr geteilt und geliehen würde oder auch gemietet oder auf welche Art und Weise auch immer. Aber ich sehe es halt nicht. Also ich glaube, bei vielen Dingen kann das passieren und passiert es auch schon, aber es gibt halt bestimmte Bereiche, wo es eher zurückgeht. Also ich sehe zum Beispiel sehr wenige Leute, die sagen, okay, wir teilen uns bestimmte elektronische Geräte. Also früher hatte man zum Beispiel gesagt, okay, eine Familie besitzt einen Computer. Und heutzutage geht der Trend hier eher dahin, alle haben einen Computer und vielleicht, also auf jeden Fall einen, nämlich in ihrer Hosentasche, das Handy und dann auch vielleicht noch einen aufklappbaren und vielleicht noch eine Homestation. Also, wo ist da, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Sparten an.
Ja, also ich habe letztens auch gehört, dass innerhalb so einer, also ich war bei so einem Seminar über Marketing, also Online-Marketing, und da ging es auch darum, wie viele Geräte werden im Laufe einer Kaufgeschichte zum Beispiel benutzt. Und statistisch gesehen sind das mindestens 2 Geräte. Also ich fange zum Beispiel an, irgendwie auf dem Laptop zu recherchieren und auf dem Weg zur Arbeit nehme ich dann mein Handy raus und schließe da vielleicht den Kauf ab. Also dann, weiß ich nicht, kaufe ich da was auch immer irgendwie von Amazon Fresh bis Elektronikteile oder Kleidung ist ja alles möglich heutzutage. Aber ich finde, das spricht schon sehr dafür. Ich meine, 90% in Deutschland benutzen das Internet, dass ganz viele Leute mindestens mehr als ein internetfähiges Gerät besitzen. Und ganz viele, also es sind ja mittlerweile auch ganz viele Geräte internetfähig, von Tablets bis zu Spielekonsolen. Da ist eine ganze Breite dabei. Das ist ja nicht nur das Handy und der Laptop.
Muss ich mich doch einmal räuspern. Ich finde noch super spannend, sich auch anzugucken, dass halt es einfach ist, neue Dinge zu kaufen oder überhaupt Dinge zu kaufen und zu besitzen, weil halt die Anschaffungskosten ja extrem zurückgehen. Früher hatte man ja auch nur einen Computer, weil einfach dieses Ding super teuer gewesen ist. Und dann war es ganz selbstverständlich, dass das irgendwie von vielen Menschen genutzt worden ist. Aber heute kann man halt viele Dinge einfach so günstig neu kaufen, dass es dass es sich einfach nicht rentiert, sie dann zu leihen. Weil, wie du ja schon gesagt hast, der finanzielle Aspekt sich einfach sonst nicht ausgeht. Anders wäre das, wenn wir mitdenken würden, dass so eine Sharing-Economy oder so eine Leihwirtschaft ja auch eine bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen bringt. Also wenn, egal ob das jetzt von einem kommerziellen Unternehmen ist oder in einer solidarischen Gemeinschaft, die sich irgendwie zusammengefunden hat, entstehen da ja auch Arbeitsfelder. Und wenn wir sagen würden, okay, wir wollen als Gesellschaft auch diese Arbeitsplätze im weitesten Sinne oder diese Tätigkeiten miterhalten und man das noch mit einpreisen würde, dann wäre das vielleicht ganz anders, wenn man sagen würde, naja, das ist uns wichtig als Gesellschaft, Laien wieder zu etablieren und das mitzudenken.
Also ich fände das ja auch im städtischen Umfeld auf jeden Fall sinnvoll. Man könnte, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Berlin, in Flensburg fällt es jetzt nicht ganz so auf, aber generell finde ich es in deutschen Ortschaften sehr gravierend, wie viel Platz durch Autos weggenommen wird. Und ich verstehe nicht, warum Städte noch nicht gesagt haben, okay, wenn man in Städten ein Auto als Privatbesitz haben möchte, sind gewisse Gebühren fällig dafür, dass man die ganze Zeit diesen Platz beansprucht.
Hier in Flensburg gibt es so Gemeinschaftsinseln, die sind aus Holz, die haben wir vorhin auch gesehen, als wir in der Norderstraße waren. Und die werden tatsächlich in den warmen Monaten auf Parkplätze gestellt. Und da sind dann so Bänke und ein Sandkasten, um quasi dem öffentlichen Raum Autoplatz einfach zu entziehen. Das finde ich ganz spannend, dem so entgegenzuwirken. Aber noch besser wäre es natürlich, es einfach einzupreisen, also wirklich finanziell.
Das finde ich, also in Berlin gibt es sowas auch. Zum Beispiel, ich glaube, an der Schönhauser Allee da in der Nähe kenne ich auch so eine Insel. Aber ich finde das eigentlich besonders unter dem Aspekt ganz lustig, dass ja zum Beispiel Raum in Berlin ultra teuer ist. also der Platz, den man so hat. Nicht, dass ich jetzt sage, Autos weg und dann noch mehr Häuser dahin oder so, aber das finde ich schon ein spannendes Gedankenexperiment. Okay, wie viel Geld ist dieser Parkplatz eigentlich wert in Angesicht dessen, dass Raum so knapp ist und so teuer ist? Also ich habe, glaube ich, letztens bei der Wohnungssuche gesehen, irgendwie Quadratmeterpreise irgendwie um die 10 Euro oder so in Berlin, oder?
Naja, zur Miete.
Ja, genau.
Ja, aber das ist ja noch verhältnismäßig wenig. Also in Berlin bist du ja oft schon bei zwischen 12 und 13 Euro eigentlich. Ja. Also je nach, in den Nachbarschaften und Ortsteilen, wo ich gerade schaue.
Okay, ja. Ja, also keine Ahnung, unter dem Aspekt finde ich das auch ein bisschen lustig zu überlegen, wie viel würde es denn kosten? Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter hat genau ein Parkplatz, aber wie viel würde es kosten, diesen Parkplatz zu mieten, wenn ich dann sage, ich habe mein eigenes Fahrzeug, das bringe ich mit in die Stadt und da brauche ich dauerhaft einen Stellplatz für.
Ja, wir hatten da ja auch in der Folge zu Wohnen schon drüber gesprochen, was eigentlich das mit Gesellschaften macht, wenn so städtischer Wohnraum super, super teuer wird. Und ich glaube, das ist auch eine Tendenz, die man wahrscheinlich für die Zukunft absehen kann, dass einfach Grundbesitz super wertvoll wird. Und gerade im städtischen Raum, wenn du da irgendwie Eigentum hast, also entweder Boden tatsächlich oder mit Gebäude drauf, steigt das ja im Prinzip im Wert oder wird wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten noch viel, viel wertvoller werden.
Wobei das ja auch nicht überall so ist. Also du hast halt bestimmte Zentren, wo es wesentlich in die Höhe schießt. Und dann hast du einen ländlichen Raum, und ich kenne mich da jetzt nicht genau aus, ich bin da gerade nicht so in der Materie drin, aber ich würde jetzt mal behaupten, im ländlichen Raum steigen die Immobilienpreise nicht so stark an.
Da steigen dann vielleicht andere Preise für Grundbesitz an, also zum Beispiel für Agrarflächen. Weil wenn man sich anguckt, wir haben eine steigende Weltbevölkerung irgendwie, die muss irgendwie ernährt werden, dann wird halt auf einmal dein Feld sehr viel mehr wert sein, weil du einfach einen Beitrag dafür leisten kannst, das zu ernähren und Dinge zu produzieren.
Ja, also aber ich glaube, Wohnraum auf dem Land, also der Wert an sich von so einem Gebäude, das ist ja auch so ein, im Grunde so was Fiktives. Man hat ja, also es ist ja nicht der Wert, den es gekostet hat, um das Haus zu bauen oder instand zu halten, sondern ja zum Beispiel in Berlin sehr, sehr viel mehr. Und das hat einfach extrem mit Angebot und Nachfrage zu tun. Also die Frage ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus in Thüringen kauft und will das irgendwie vermieten und ist dann halt noch auf dem Land und es gibt keinerlei öffentliche Verkehrsanbindung oder so oder den Bus, der einmal alle 2 Stunden kommt, da ist dann immer die Frage, also wollen die Leute da hinziehen und wie viel sind die Leute bereit, dafür zu bezahlen? Und das ist halt in gerade urbanen Räumen sehr, sehr viel mehr als jetzt auf dem Land.
Das könnte uns ja dazu bringen und zu der Frage führen, was könnten potenzielle Währungen in der Zukunft sein?
Super spannende Frage. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine kleine Denkpause. Es gibt ein bisschen Musik und dann hören wir uns gleich wieder.
Bis gleich.
Ja, schön, dass ihr noch dabei seid. So Besitz und Finanzen ist ja nicht so ein ganz einfaches Thema. Und in der zweiten Hälfte jetzt, nachdem wir ja gerade sehr viel über Besitz gesprochen haben und auch ein bisschen festgestellt haben, dass wir uns alle wünschen, Reichtum ohne Geld, aber es doch irgendwie zusammengehört, würde ich jetzt nochmal fragen, ganz speziell nach Geld und wie seht ihr denn die Zukunft von Währung und vielleicht auch ein bisschen die Frage Kapitalismus, Modell für die Zukunft, ja oder nein? Wir sprechen ja heute über die ganz kleinen Fragen.
Ja, also es ist vielleicht jetzt nicht der zukunftsträchtigste Standpunkt, aber also einfach, wenn man jetzt ans Bargeld denkt, ich glaube, das sieht man ja jetzt schon in Tendenzen, vor allem wenn man aus Deutschland rausguckt in andere Länder, da spielt Bargeld gar nicht mehr die Rolle, die es vielleicht hier noch spielt oder früher gespielt hat, ne? Also alles wird bargeldlos, viel auch über Apple Pay und so weiter, ne, die ganzen Softwarekonsorten. Und dann läuft eigentlich fast alles nur noch über Karte oder digitale Karten. Und Bargeld an sich hat schon viel an, zumindest an Nutzungswert verloren, glaube ich.
Naja, es gibt ja zumindest in Deutschland meines Wissens ein Gesetz, das müsste ich aber nochmal recherchieren, dass man die Möglichkeit haben muss, mit Bargeld bezahlen zu können. Also dass prinzipiell, wenn man ausstehende Kosten hat, dass die Art der Zahlungsweise egal sein sollte. Was natürlich nicht immer funktioniert. Also man kann jetzt natürlich im Internethandel nicht mit Bargeld bezahlen.
Das habe ich mir auch gerade vorgestellt. Aber es gibt ja tatsächlich noch sowas wie Nachname. Das heißt, du kannst was bestellen und dann bezahlst du halt bei der Post einfach an der Haustür, bevor du das Paket kriegst. Das funktioniert ja auch im Onlinehandel.
Genau, das funktioniert. Natürlich sind wir Deutschen da jetzt sehr alteingesessen und hängen an unserem Bargeld. Ich meine, es bringt ja auch Vorteile. Irgendwo muss man ja auch das, ich meine, digital kann man Geld viel schlechter verstecken. Das geht halt mit Bargeld ganz gut in Sofas und anderen Polstergarnituren.
Das du meinst der Sparstrumpf?
Der Sparstrumpf, ja, das wäre auch eine Option. Digital wäre das dann momentan noch über Kryptowährungen möglich, die ja auch als die Zukunft angepriesen werden. Meine Meinung dazu ist eigentlich, ja, es ist halt wieder eine andere Art von Währung. Also funktioniert im Grunde genauso. Da ist eine Institution dahinter, die hat sich bloß gewechselt. Es hat keine Bank mehr, sondern es ist jetzt eine Gemeinschaft, die das Ganze glaubwürdig vertritt. Aber das Prinzip ist dasselbe. Wir geben dem Ganzen einen ideellen Wert. Und wenn wir jetzt aber alle sagen würden, nee, Kryptowährungen sind totaler Mist und gar nichts wert, dann wäre das halt plötzlich so. Und solange Kryptowährungen nicht von der Mehrheit anerkannt werden als Zahlungsmittel oder von einer gewissen Gruppe zumindest anerkannt werden als Zahlungsmittel, wären sie ja auch nichts wert. Das wäre bei Bargeld ganz genauso. Und es wäre auch bei sämtlichen anderen digitalen Währungen ganz genauso. Und deshalb ist halt die Frage, begeben wir uns damit nicht eigentlich nur weiterhin in eine gewisse Abhängigkeit von einer bestimmten Institution? Und das macht auch so ein bisschen, finde ich, deutlich, dass Geld halt einfach nichts anderes ist als etwas, was wir denken, dass es wert ist. Und dass man das eigentlich auch ganz gut umkippen könnte. Es gibt ja auch diesen Spruch, erst wenn sämtliche Meere leergefischt sind und sämtliche Wälder leergejagt und sämtliche Felder abgeerntet oder so, irgendwie sowas, merkt ihr, dass man Geld nicht essen kann. Und wenn es jetzt noch ganz viel Geld gäbe, aber nichts mehr zu essen, dann wäre Geld, glaube ich, nichts mehr wert, denn ja, davon lebt man halt nicht.
Kannst noch ein bisschen heizen damit.
Also weil es ja jetzt auch schon relativ lange nicht mehr den Goldstandard gibt. Also früher war das ja so, dass bestimmte Institutionen immer noch den Wert von Geld quasi in Gold vorhalten mussten. Aber das gibt's halt auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann das abgeschafft worden ist. Ist schon ein bisschen her, glaube ich. Was ja nochmal zeigt, also die ideelle Komponente im Prinzip noch mehr untermauert. So, Gold ist ja, gilt ja immer so als relativ sichere Geldanlage, so. Aber wenn selbst das wegfällt und es eigentlich nur noch das Papier ist und wir dem einen Wert zuweisen, wobei man natürlich auch Gold nicht essen kann. Also, ich habe deinen kritischen Blick gesehen, Philipp.
Ja, tut mir ja leid, aber habt ihr mal probiert? Schmeckt echt nicht so gut.
Okay, hast du null, Gold rumliegen, dass du das
null Nährwert. Nein, kann man ja in bestimmten Currywurstbuden mit Blattgold.
Da kehrst du also ein.
Ja, jeden Tag mittags. Was denkst du denn?
Eine Currywurst mit Gold, bitte. Ja, nee, aber also, was ja die Gemeinsamkeit ist im Endeffekt, auch wenn die Währung anders generiert wird, als jetzt irgendwie in der Druckerei sozusagen oder in der Münze, ist das ja trotzdem ein System und das funktioniert ja auch nach Angebot und Nachfrage und auch welchen Wert Kryptowährung zugemessen wird, genauso, ne, wie du auch schon gesagt hast, welchen Wert wir Geld zumessen, und das ist, also die funktionieren beide unter der gleichen Prämisse. Also es sind beides kapitalistische Systeme.
Und damit ja auch mit Wachstum verbunden, ganz, ganz stark. Da kann man sich ja natürlich jetzt fragen, und das liegt mir sehr nahe, ich beschäftige mich damit ja tagtäglich sozusagen, ob man auf einem endlichen Planeten unendlich wachsen kann. Und letztendlich ist es ja nichts anderes als Kapitalismus. Wie ist das? Also seht ihr das als Zukunftsmodell oder?
Nee, ich glaube, das ist genau die Herausforderung, ne? Also auf ökologischer Basis merken wir ja jetzt besonders stark, okay, nee, also es funktioniert nicht, unendlich zu wachsen und unendlich irgendwelche Rohstoffe abzutragen und umzuwandeln und was auch immer. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach noch nicht die Lösung. Vielleicht kenne ich sie einfach auch noch nicht. Aber wir stecken irgendwie noch so drin fest. Und also ich frage mich, wie lange funktioniert das noch? Und ist Kapitalismus denn wirklich ein System für unsere Zukunft?
Man könnte ja sicher fragen, wie könnte eine geldfreie Gesellschaft im Prinzip aussehen? Also würde die dann trotzdem noch nach, sagen wir mal, kapitalistischen Strukturen funktionieren, oder wäre die sehr viel regionaler und solidarischer zum Beispiel?
Ich habe da so einen Verdacht, weil ich das schon öfter durchgedacht habe, und meines Erachtens ist ja Geld erstmal nicht aus der Idee heraus entstanden, oh, da kann ich mir mehr Reichtum anhäufen, sondern einfach als praktische Alternative, weil man gesagt hat, okay, so Apfel gegen Ei tauschen funktioniert nicht immer, denn deine Äpfel sind total vergammelt. Das heißt, ja, ein anderer Qualitätsstandard als mein frisches Ei. So könnte man es jetzt mal sagen. Und dann hat man eben noch andere Tauschmittel gehabt. Und es hat aber nie so richtig funktioniert, weil die sich schlecht haben miteinander vergleichen lassen. Und dann war das alles nie einheitlich. Und dann hat man versucht, okay, wir brauchen jetzt ein einheitliches Tauschmittel. Und darüber ist jetzt diese Abstraktion überhaupt erst zustande gekommen. Und genauso könnte man jetzt natürlich sagen, okay, wir leben in einer Gesellschaft ohne Geld und nutzen wieder andere Tauschgüter. Und ein sehr universelles Tauschgut wäre ja Zeit. Weil alle Menschen am Tag 24 Stunden haben, und dann gäbe es auch nicht diese Ungerechtigkeit von Gehältern zum Beispiel. Das würde man damit recht einfach umgehen. Man könnte sagen, okay, eine Stunde lang betreue ich ein Projekt von dir und manage das. Und dafür streichst du mir eine Stunde lang mein Bart. Könnte man machen, aber ich glaube, man kommt irgendwann wieder an den Punkt, wo Menschen versuchen werden, herauszufinden, wie sie Zeit sparen können. Und das wäre dann quasi der Kniff drumherum. Und dann werden eben Menschen findig und sagen, okay, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie ich gleichzeitig mehrere Bäder streichen kann, durch Einsatz von Maschinen. Und wie handhabst du das dann? Dann bringt diese Person nicht mehr diese Zeit auf.
Naja, oder ich habe irgendwas, was so wertvoll ist, dass jemand doppelt so lange arbeitet für mich, wie ich bei dem anderen hätte arbeiten müssen, um das zu verdienen sozusagen. Also die Frage ist ja, wie viel ist Bartstreichen wert? Also ist das dann ein Tag wert?
Und warum streicht man überhaupt ein Bart, wo es doch gefliest ist?
Du hast halt angefangen.
Ist mir gerade bewusst geworden, sorry.
Naja, man kann schon auch einen Teil fliehen, also man kann auch einen bestimmten Teil streichen.
Aber dem liegt ja dann zugrunde, dass unterschiedliche Arbeit scheinbar unterschiedlich wertvoll ist. Also unabhängig davon, wie lange ich dafür brauche, scheint ja dann Bartstreichen, wir bleiben jetzt einfach bei dem Beispiel, weniger wert zu sein als, unterrichten oder so.
Paradox finde ich daran aber auch, je erfahrener ich im Bartstreichen bin, ja, also wenn ich zum Beispiel Handwerkerin bin, ja, und ich mache richtig gute Arbeit, also das sieht am Ende top aus und ich habe es auch noch gefliest, aber ich bin so erfahren, dass ich auch einfach weniger Zeit brauche, um die gleiche Arbeit zu verrichten, die jemand braucht, der oder die noch nie ein Bad gefliest hat, weil da muss man irgendwie mit Abstandshaltern und sonst was gucken, dann hat man irgendwas verkackt, dann muss man nochmal was abnehmen und wieder drauf machen, oder der Anstrich sieht kacke aus, man muss nochmal drüber gehen. Also in dem Sinne wäre ich ja eigentlich sozusagen, hätte ich mehr Erfahrung und einen besseren Skill hier eingeenglischt, aber trotzdem wäre meine Arbeit weniger Zeit wert, weil ich ja kürzer dafür brauche. Und das finde ich irgendwie ein bisschen verrückt, weil entweder du hast ein schönes Bad, was dich dann wenig Zeit gekostet hat auszugeben, oder du hast ein Meh-Bad, was dich viel Zeit gekostet hat auszugeben, um diese Leistung zu erwerben.
Wobei man jetzt natürlich auch hingehen könnte und könnte sagen, okay, wir sind eine Gemeinschaft und wir haben jetzt 3 Bäder und die müssen gestrichen werden und wer möchte das gerne machen? Also vielleicht ist der Clou an so einem Gedankenexperiment auch aus so einer Leistungsperspektive rauszugehen und zu sagen, es muss halt das schönste, tollste Bad sein in der wenigsten Zeit. Das ist ja ultrakapitalistisch und auch sehr viel mit der Selbstoptimierung oder überhaupt Prozessoptimierung verbunden. Und man könnte ja auch hingehen und könnte sagen, okay, wir haben 3 Bäder, die müssen alle irgendwie gestrichen werden und das macht halt jetzt heute Person X, Y und Z. Und wenn nächste Woche aber Person A, B und C Lust haben, das Bad zu streichen, ist das auch in Ordnung. Hauptsache, das Bad wird irgendwie gestrichen.
Und die Frage ist, wie oft streichen wir dieses Bad?
Das wird zu so einer Beschäftigungstherapie.
Also das finde ich einen spannenden Gedanken. Das heißt ja auch, da muss eine gewisse Kultur dahinter stehen, eine gewisse Einstellung, die man dann auch lebt. Also zum Beispiel ist es ja in dem System, in diesem neuen System oder dieser neuen Kultur ja auch komplett legitim, wenn ich sage, nö, habe ich keinen Bock.
So. Das Bad bleibt jetzt so, wie es ist, ohne Fliesen und ohne Wand.
Ja, Hauptsache so das nötigste Geschäft wird irgendwie abgespült. Okay, Entschuldigung. Aber,
Bester Wortwitz heute geht an Laura.
Danke, danke, danke für den Applaus. Ich sag mal, solidarischen Gemeinschaft muss es ja auch irgendwie dann sozial akzeptabel und untereinander gruppendynamisch, psychologisch auch okay sein, wenn ich faul bin und ich habe keinen Bock. Und ich möchte mich nicht so einbringen, weil ich bin vielleicht super introvertiert und brauche lieber Zeit für mich und ich habe eh viel mehr Interesse an Lesen als an Streichen oder Kochen oder, weiß ich nicht, Bäume pflanzen.
Dieser Vorwurf kommt ja auch sehr oft beim bedingungslosen Grundeinkommen. Also in meiner links-grün versifften Blase, wie man so schön sagt, sind natürlich sehr viele Menschen für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sobald ich diese Blase aber mal verlasse, stoße ich immer wieder auf die Meinung, naja, aber das geht ja nicht, dann arbeitet ja gar keiner mehr. Oder noch schlimmer, dann kriegen alle Geld und ich arbeite weiter, aber die anderen nicht. Was ich interessant finde, weil es ja irgendwie so ein sehr kapitalistischer Gedanke ist, auch wenn die Menschen selber eigentlich gar nicht so kapitalistisch geprägt sind oder sich jetzt selbst als Kapitalisten sehen würden. Und das Argument funktioniert ja eigentlich auch gar nicht, denn ich meine, ich hätte ja selber auch die Wahlmöglichkeit zu sagen, okay, ich kriege zwar Geld, aber ich habe halt einfach keine Lust zu arbeiten, also lasse ich bleiben, denn ich habe ja die Wahl. Die Wahl hat ja an sich jeder. Und wäre das denn überhaupt so schlimm? Also ich meine, aus ökologischer Sicht wäre es für unsere Welt wahrscheinlich ganz gut, wenn alle sagen würden, ach nö, kein Bock mehr.
Ich finde ganz interessant die Frage, wie müsste so eine Gesellschaft oder so eine Gemeinschaft aussehen? Nach welchen Prinzipien müsste die funktionieren, damit es okay ist, wenn manche Leute einfach immer oder auch nur gelegentlich keine Lust haben zu arbeiten, in Anführungszeichen? Und würde das überhaupt passieren oder wäre nicht unser Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten zu so einer Gemeinschaft so hoch, dass wir trotzdem immer irgendwas tun würden? Also zum Beispiel Bäder streichen oder was weiß ich was.
Ja, oder könnten andere Aufgaben nicht auch oder andere Tätigkeiten nicht auch als Arbeit definiert sein? Zum Beispiel Sorge für Verwandte.
Ja, definitiv.
Also es wäre auf jeden Fall eine Gleichstellung von Arbeit oder Aufgaben, glaube ich. Ich frage mich nur auch, also noch als Zusatzfrage, um das reinzugeben, das ist ja auch sehr, da bin ich ja auch sehr davon abhängig, irgendwie in einer Gemeinschaft zu leben, also zum Beispiel in einer Stadt oder einem dicht besiedelten Land, weil, dicht besiedelter Gegend, weil ich ja sozusagen trotzdem darauf angewiesen bin, dass andere Leute da sind, mit denen ich Dinge tun kann oder die mir Dinge zukommen lassen, geben oder wie auch immer. Und was ist denn, wenn ich jetzt voll der einsame Wolf bin und ich möchte eigentlich nicht in einer Kommune leben oder in einer großen WG? Also was ist denn dann meine Möglichkeit in dieser Welt zu bestehen? Wie kann ich dann trotzdem, weiß ich nicht, auf meinem Bauernhof, den ich riesig viel Platz, ja, auf dem ich dann irgendwie sonst wo irgendwo im Nirgendwo habe, wie kann ich dann trotzdem mich ernähren? Und also muss ich dann in Total Survival Mode gehen und Lehmböden, also Lehmöfen aus dem Boden heraus formen oder, also wie kann ich dann teilhaben an der Gesellschaft?
Aber die Frage, also ich stelle mir das gar nicht so als so eine Herausforderung vor, weil du ja trotzdem Teil von der Gemeinschaft sein kannst. Deine Bindung an die Gemeinschaft ist nur vielleicht also räumlich einfach getrennt, aber du kannst ja trotzdem zu irgendeiner Gruppe einen Beitrag leisten und die Gruppe kann irgendwas für dich leisten und einfach akzeptieren, dass dein Beitrag vielleicht aus einer räumlichen Ferne kommt. Irgendwie, was weiß ich. Also es gibt ja auch, du musst ja nicht mit denen, also mit diesen Menschen zusammenwohnen, um dich mit denen verbunden zu fühlen.
Hätte Sven jetzt gerade nicht so was Kluges gesagt, hätte ich eigentlich sagen wollen, nee, es muss nicht der Total Survival Mode sein, du kannst auch einfach Kapitalistin werden und dafür sorgen, dass du selbst ein bedingungsloses Grundeinkommen hast, aber alle anderen um dich herum nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Kapitalismus an sich nicht zukunftsträchtig ist, auf lange Sicht. Und dann ist halt die Frage, wie lange geht das noch so weiter?
Und auch, wie schaffen wir, also gehen wir mal davon aus, zum Beispiel dieses Modell, wie wir es jetzt gerade überlegt haben, das wäre die neue Lösung. Wie schaffen wir denn diesen mentalen Shift von, ich muss gucken, wo ich bleibe, die anderen werden nicht arbeiten, ne? Diese Argumente, die du erzählt hast, die du gehört hast. Wie schaffen wir das denn aus so einer Denke reinzukommen in, jeder hat was zu, einen Beitrag zu leisten, egal wie dieser Beitrag aussieht, in was für einer Form, Größe, Umfang, also ne, in was für eine Dauer der kommt, der ist so viel, also das ist gleich viel und viel wert. Also ne, das ist, glaube ich, schon eine große, große Veränderung im Kopf.
Was meines Erachtens da eng damit zusammenhängt, ist eigentlich eine sehr kleine Idee im Kopf. Und das ist entweder, glaube ich, eher an Knappheit oder glaube ich eher an Reichtum. Im Sinne, glaube ich daran, es herrscht eine allgemeine Knappheit an allem und wir müssen dafür kämpfen, dass wir das bekommen, was wir wollen. Oder glaube ich daran, dass eigentlich ohnehin genug für alle da ist und man das einfach nur gerechter verteilen müsste, damit man solche Modelle leben kann.
Also ich kann mir vorstellen, mir kommen da so zwei Gedanken in den Kopf. A, müssen wir als Gesellschaft über Lebensstandard reden? Also darüber, um jetzt nochmal den Brückenschlag zum ersten Teil zu schlagen, wie wir eigentlich mit Besitz und Konsum als Gesellschaft umgehen und auch wie das angesichts von knappen Ressourcen möglich sein soll für alle oder eben auch nicht. Und dann kann ich mir vorstellen, es ist ganz wichtig, diese solidarische Idee im Kleinen zu lernen im Prinzip und zu erfahren und auszuprobieren, bevor wir das als gesamtgesellschaftliches Modell irgendwie denken.
Weil du es gerade auch gesagt hast, darüber nachzudenken, was eigentlich unsere Lebensstandards sind, wenn man es mal realistisch betrachtet, geht es uns Menschen so gut wie nie zuvor.
Zumindest im globalen Norden.
Zumindest im globalen Norden, ja. Aber trotzdem sind die Leute hier deshalb nicht unbedingt zufriedener. Und gerade das, finde ich, wirft es ja so, also wenn man sich auch überlegt, was, schauen wir mal 500 Jahre zurück, was da Adlige für ein Leben hatten, kann man sagen, haben wir heute auch. Wir haben heute Früchte aus exotischen Ländern, wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben Bedienstete im globalen Süden zum Beispiel oder auf irgendeine andere Art haben wir alle gewisse Bedienstete, auch wenn wir es nicht wissen und genießen einen gewissen Lebensstandard, der früher mal Adligen vorbehalten war. Und da, finde ich, kann man ja schon mal drüber reden, braucht es das überhaupt? Denn offensichtlich macht es ja allein nicht glücklicher.
Ich finde, unter dem Aspekt ist auch also psychologisch irgendwie interessant. Ne? Also wenn man jetzt sagen will, das ist eine Idee, die will ich unter die Leute bringen. Hier, wir brauchen ein anderes System, wir müssen andere Wege finden. Und das ist ja, also in dem Sinne ja trotzdem, ich sag mal, wenn wir von Lebensstandard ausgehen und sagen, uns geht's hier extrem gut und anderen Leuten geht's vielleicht nicht so gut und wir wollen das angleichen und wir wollen allen das gleiche Grundeinkommen oder die gleichen Güter zukommen lassen, in welcher Form auch immer, ist es zumindest hier im globalen Norden dann eine Aufgabe, okay, wie vermittle ich das, dass das erstrebenswert ist, weil ich mir vorstellen kann, dass das im Kopf oder emotional dann schnell mit Einbußen oder Verringern oder ne, weniger haben können, tun, vielleicht nicht tun, aber zu tun hat. um jetzt mal praktisch zu werden, ne? Also konstruktiv, wie könnten wir so ein System erschaffen oder unter die Leute bringen, um diese Barriere so zu nehmen, oh, jemand will mir was wegnehmen.
Das finde ich eine ziemlich spannende Frage und ich glaube, die können wir in dieser Runde gar nicht abschließend beantworten, sondern die würde ich quasi an euch, unsere Hörerinnen und Hörer, weitergeben und würde sagen, wir diskutieren das vielleicht zusammen in der Telegram-Gruppe. Uns interessiert, wie steht ihr eigentlich zu Kapitalismus, aber auch ein bisschen kleiner zu Besitz und Eigentum, zu Geld und Währung. Und ich sage einfach mal Danke an Laura und Philipp für das schöne Gespräch heute. Und da wir ja auch Dezember haben, einen guten Rutsch ins neue Jahr für alle.
Ja, da schließe ich mich nur an. Schön, dass ihr zugehört habt und euch einen guten Rutsch.
Und vielen Dank auch an dich, Svenja.
Ja, genau. Natürlich.
Bis bald.
Tschüss.